Ich bin Nina, ich bin 28, ich bin verheiratet, wie ich gesagt habe. Ich zeige euch gleich meinen Mann. Und ich habe das eben schon mal erwähnt, dass ich bei Hillsong war 2009. Wer von euch kennt Hillsong? Okay, die meisten. Also Hillsong ist eine weltweite Kirche, die in Australien gegründet wurde vor über 30 Jahren. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, ich kann euch nicht die genaue Zahl sagen. Fragt Google, Google weiß es bestimmt. Und ich war nach dem Abi am College, an der Bibelschule. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht an diese Bibelschule, ich wollte ganz andere Sachen machen. Aber Gott hat mir dann ein paar Mal irgendwie so einen Tipp geschickt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist dran, ich glaube, das passt zu mir. Ich bin ans Hillsong College gegangen, habe 2 Jahre Bibelschule gemacht, habe mich dort mit meinem Mann verlobt, den ich allerdings vorher kannte. Also ich sage jetzt nicht, geht nach Sydney und findet euren Mann. Das war auf einer Jugendfreizeit. Geht auf Jugendfreizeiten und findet euren Mann. Und habe dort diese Kirche kennenlernen dürfen. Ich bin in einer Baptistengemeinde aufgewachsen. Meine Eltern haben sich bekehrt, als ich 3 oder 4 Jahre alt war. Da haben wir in München gewohnt. Und sie sind in den Gottesdienst gelaufen. Meine Mutter war eher esoterisch angehaucht. Mein Papa war komplett verschlossen. Ich kann alles selber, ich brauche keinen Gott. Und die sind reingelaufen in diesen Gottesdienst und die Musik hat angefangen. Und bei beiden hat sich was geregt und die haben geweint, weil sie wussten, Gott war da. Sie konnten nicht mehr sagen, es gibt Gott nicht. Und seit diesem Zeitpunkt an sind wir jeden Sonntag in der Kirche zu finden. Erst in München und dann sind wir in Erkrath ganz lange gewesen. Ich bin dann zu Hillsong gegangen danach und ich liebe Gott. Ich bin mit Gott aufgewachsen. Ich bin voll dankbar, dass ihr auch noch so frisch Christ wart eigentlich, weil ihr wusstet vieles gar nicht. Ihr konntet mir keine tote Religion weitergeben, sondern ihr wart selber auf dem Weg rauszufinden, was heißt das, mit Gott zu leben. Und so, finde ich, ist das Leben mit Gott so ein Abenteuer von, okay Gott, wer bist du, wer bin ich, wo geht's lang, wo geht's weiter? Und ich genieße es. Es ist nicht immer einfach. Übrigens, wenn ich zu schnell spreche, dann müsst ihr mir das zeigen, okay? Das ist der offizielle, mach mal langsam, Sister-Ruf. Okay, ja, also Sisterhood ist, wie auch vorhin Nicole schon gesagt hat, könnt ihr das? Probiert es mal kurz. Okay, ich weiß dann Bescheid. Hinten in der Technik darfst du auch machen, ne? Godwin, übrigens super Job. Einmal Applaus für Godwin. Der hat das hier alles eingerichtet, dass das läuft, weil ich bin ganz optimistisch gekommen, dass wenn ich das an meinem Mac mit so Keynote vorbereite, das läuft schon. Lief dann jetzt aber auch. Also Sisterhood hat gestartet damals in Australien. Kennt ihr das Buch Sisterhood von Bobby Houston? Zeig mal vielleicht mit der Hand. Okay, Aufgabe von mir. Ich habe nämlich dafür... wie nennt man das? Ich habe dieses Buch übersetzen dürfen für Bobby und das ist die weibliche Pastorin von Hillsong. Sie hat es geschrieben, die Reise von Sisterhood, wie das gegründet wurde, worum es ihr geht. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich gedacht habe, dass ich das kann, aber ich habe dann den Auftrag angenommen, das Buch zu übersetzen, weil ich dachte, ich kann ja Deutsch, ich kann ja Englisch. Meine Güte, Freunde, das war so ein Projekt. Ich habe, glaube ich, es hat länger als eine Woche gedauert, aber vor der Deadline habe ich eine Woche nicht meine Wohnung verlassen oder meine Haare gewaschen, weil dieses Buch fertig werden musste und ich hatte noch viel zu tun. Also, ich habe dafür viel auf mich genommen. Ihr dürft dieses Buch lesen, wenn ihr Interesse habt. Aber ich liebe Sisterhood. Und das, was Bobby damals gestartet hat, sie hat sich echt gewehrt, Sisterhood zu starten. Weil sie dachte, nee, irgendwie, keine Ahnung, sie kannte nur, was in Australien vielleicht ähnlich ist wie hier, so Frauenfrühstücke und so happy und aber es war sehr oberflächlich, wie sie es kannte. Und sie dachte, nee, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Aber Gott hat sie überführt und hat ihr gezeigt, hey, Bobby, du bist hier die Frau, also du musst die Mutter in dieser Kirche und du musst dich kümmern um die Frauen in deinem Haus. Und diese Frauen haben mehr zu tun als nur Klatsch. Diese Frauen haben mehr zu tun als nur irgendwie, ja, ja, happy, happy. Nein, ihr habt eine Aufgabe. Und es gibt ein richtig cooles Zitat, das Bobby ganz oft benutzt. Könnt ihr das lesen? Eigentlich, ich lese euch gerne auch vor, aber könnt ihr das lesen? Ich weiß nicht, ob es so klein ist. Ja, ja, nein. Hebt mal die Hand, wenn ihr es nicht lesen könnt. Okay, gut. Ich lese trotzdem vor. Wenn irgendwann einmal eine Zeit kommen sollte, in der sich die Frauen der Welt schlicht und einfach zum Wohle der Menschheit zusammenfinden, dann werden sie eine Kraft bilden, die die Welt nie zuvor erlebt hat. Und das ist Sisterhood. Sie hat 3 Worte, die sie ständig sagt, Bobby. Sisterhood geht um Versammeln, dass wir Frauen zusammenbringen. Da geht es nicht darum, dass die Mütter nur ihren Club haben und dass die Seniorinnen ihren Club haben und die Studentinnen ihren Club. Nein. Wir brauchen einander. Und deswegen feiere ich das, dass ich hier junge Mädchen sehe, dass ich hier graues Haar sehe. Ich liebe euer graues Haar, Frauen. Ich feiere das auch, dass ihr das nicht färbt, sondern dass ihr sagt, das bin ich. Hier ist meine Weisheit. Ihr seht sie schon von Ferne, weil ihr habt so viel, was ihr uns geben könnt. Ja, und ich stehe mit 28 und vielleicht denkt ihr, was will dieses Kind da vorne? Aber es geht auch nicht ums Alter, weil, was Bobby auch gesagt hat, hey, wir stecken diese Frauen zusammen und sie können voneinander lernen. Von ihrer Weisheit, von ihrer Leidenschaft, von den Dingen, die sie auf dem Weg erleben mit mir. Wir versammeln diese Frauen. Das ist Punkt Nummer 1 von Sisterhood. Und der zweite Punkt ist, sie auszurüsten. Euch und uns Dinge an die Hand zu geben, die wir brauchen fürs Leben. Wie wir frei werden können. Wie wir unsere Träume umsetzen können. Wie wir Ehe leben können. Wie wir Beziehungen leben können. All diese Dinge. Frauen ausrüsten, sie stark machen. Und das dritte ist mobilisieren. Weil wenn das, was hier passiert, nur hier bleibt, ich glaube, dann haben wir unsere Zeit verschwendet. Und das ganze Team, was hier den ganzen Tag, die Mädels, die so viel auch im Vornherein schon vorbereitet haben, wenn es nur darum geht, dass wir irgendwie eine schöne Zeit haben, das ist mega schön und hey, du bist es wert, das zu tun. Aber da geht noch viel, viel mehr. Und das, was Matthew Arnold gesagt hat, ist, dass wir eine Bewegung sein können, die die Welt verändern können. Und das, was bei Sisterhood passiert, und das steht auch in diesem Sisterhood-Buch drin, es ist verrückt, wie von einer kleinen Gruppe, und am Anfang, ich glaube, es kam 100 oder 300 Frauen, ich weiß es nicht mehr, bei dem ersten Sisterhood-Gottesdienst. Und dann danach kam aber nur noch irgendwie die Hälfte oder so. Also es ging erstmal bergab. Und dann hat es sich aber gestärkt. Und mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt Sisterhoods. Gruppen von Frauen, die glauben, dass sie einen Unterschied machen können. Deswegen bin ich mega dankbar, dass ich hier sein kann bei euch, dass ihr mir die Zeit gebt, einfach mit euch zu reden. Ich sehe das hier als Gespräch, ihr könnt auch gerne antworten. Nichts werfen, okay? Aber antworten. So, und jetzt stelle ich euch meinen wunderschönen Mann vor, das ist der Dennis. Der kommt aus dem Ruhrgebiet, aber der war mit seiner Oma, ihr kennt das wahrscheinlich, fast jedes Wochenende in Norddeich. Ist es irgendwie, oder? Ist es bei euch bekannt, dass die Ruhrpöttler den... Ja, er gehört dazu. Ich sehe da schon, es gibt da so ein paar Insider-Witze, die nicht bei uns angekommen sind. Aber ich bin ja kein Ruhrpöttler, ich bin Rheinländer, das sehen wir, das ist ein Unterschied. Düsseldorfer Grenze und dann fängt das Ruhrgebiet an. Das ist der Dennis und rechts das Foto ist nämlich, wo er mich überrascht hat. Und das passiert wirklich nicht oft, weil ich bin Sherlock Holmes. Ich finde alles raus. Aber letzten Dezember hat er irgendwie Tickets geschenkt gekriegt fürs Phantasialand. Kennt ihr das? Dieses Movie-Park-Dingsbums. Und da hat er mich überrascht. Der hat dieses Auto organisiert, der hat die Tickets organisiert, der hat organisiert, dass ich frei habe. Dann hat er mich ins Auto gepackt und dann sind wir zum Phantasialand gefahren. Und als wir dann dort waren, da hat er so einen kleinen Tanz im Auto gemacht, weil er sich so gefreut hat, dass ich es nicht herausgefunden habe. Ja, also das ist mein Mann und ich liebe ihn. Liebe Grüße von ihm unbekannterweise. Hey, sollen wir starten? Könnt ihr noch? Braucht ihr einen kurzen Jumping Jack, irgendwas? Ich glaube, euch geht's gut. So, ach ja, ich habe ja gar nicht gesagt, was ich mache. Ich sag's vielleicht noch mal kurz was. Also ich, wo fange ich an? Also ich bin freiberuflich im Bereich Grafikdesign, Social Media, Fotografie, übersetze manchmal auch Bücher, wenn ich sehr mutig bin und glaube, das schaffe ich. Habe wieder eins angenommen und ich frage mich, also ich habe letztens erst das Angebot verschickt und dachte noch so, Moment, Nina, letztes Mal hast du gedacht, das machst du nicht mehr so schnell. Und jetzt habe ich wieder ein Angebot angenommen, aber es wird gut. Ich arbeite noch bei Joyce Meyer Deutschland. Das ist eine amerikanische vor allen Dingen aus dem Fernsehen bekannt, Predigerin, die auch, also ihre Bücher werden ins Deutsche übersetzt, ihre Sendungen. Und ich betreue da die Social Media Seite, was mega Spaß macht. Ich war dafür gerade auch in Hamburg für ein paar Tage. Super Team. Ich liebe die Arbeit, die sie machen. Und das Ziel ist halt, Menschen zu ermutigen durch den Fernseher, durch Bücher, durch E-Mails. Und das ist so cool, weil ich glaube, dass wir durch die sozialen Medien einen ganz neuen Weg haben, das Brot zu teilen, dass wir halt nicht nur Hand zu Hand jemandem helfen können, das tun wir auch, wie zum Beispiel durch den Verein, aber die sozialen Medien ist eine super Möglichkeit, um Licht zu sein. So, ich hoffe, das reicht. Es tut mir leid, irgendwie macht ihr mich durstig. Ich dachte, ich probiere mal was komplett Neues. Kennt ihr GIFs? Ich liebe GIFs. Und alle, die sagen, was sind GIFs? Okay, Mädels, ich nehme euch mit. In 2018, das ist das Zeitalter der GIFs. Das sind diese Bewegtbilder. Und ich fand, die passen so cool. Die passen so cool, weil, hey, Wind in ihren Segeln. Wenn Wind kommt, ist Bewegung da, okay? Deswegen, wir haben ein bisschen Bewegung. Und so sieht's aus. Nicole, so cool, dass du es gerade nochmal erklärt hast mit Wind in ihren Segeln. Und ich liebe dieses Thema, als wir die von Color gerade dieses Promo-Video gesehen haben. hatte ich echt, ich hatte richtig Tränen in den Augen, weil ich, mich berührt das total, auf eine ganz persönliche Art und Weise. Einfach das, dieses Thema, was da drüber steht. Und für mich war das vor einem Jahr, vor 2016, ja, rechnen und so weiter. Ende 2015 war eine Zeit, wo ich wortwörtlich zu Gott gesagt habe, Gott, es kann nicht so weitergehen. Du musst was verändern. Es muss sich irgendwas verändern. Ich brauche frischen Wind. Und dann sind einige Dinge passiert und ich werde euch ein paar Sachen davon heute erzählen. Und halt diese Freiheit, die wir uns wünschen, ich verbinde es mega mit diesem Wind. Wenn wir uns vorstellen, einfach dieses Bild von dem Schiff, und ich habe überlegt, ganz viele Sachen vom Segeln einzubauen. Aber wisst ihr was, Mädels? Ich war noch nie richtig segeln. Deswegen habe ich das gelassen, anstatt euch irgendwas zu erzählen, von dem ich keine Ahnung habe, wo dann nachher jemand zu mir kommt und sagt, du, das funktioniert ganz anders. Also wenn ihr euch richtig auskennt mit dem Segeln, könnt ihr das ja miteinander verbinden, okay? Und dann könnt ihr mir nachher noch was erklären. Ich glaube auf jeden Fall, dass auf uns was wartet, dass auf jeden von euch wartet etwas. Da wartet Freiheit, da wartet neues Leben, da warten Träume, die vielleicht in dir schlummern und Gott hat was mit dir vor. Und vielleicht sitzt du hier und du weißt noch nicht mal so richtig, ob du an Gott glaubst. Aber ich glaube, dass Gott an dich glaubt und dass Gott was für dich vorbereitet hat. Diese Bibelstelle weckt irgendwie was in mir. Da steht, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Vielleicht bist du irgendwo an einem Punkt in deinem Leben und du hast dich abgefunden mit dem, was ist. Das ändert sich halt nicht. Die Freundschaften bleiben halt so. Oder mit mir will keiner befreundet sein. Oder es gibt keinen Mann. Oder mein Mann wird sich nie ändern. Oder ich werde nie schwanger. Oder meine Kinder werden nie groß und ziehen aus dem Haus. Werden sie irgendwann, ich bin auch ausgezogen. Ich glaube, dass Gott was mit dir vorhat und dass es großartig ist. Und ich glaube, dass es sich lohnt, auf diese Reise zu gehen und sich in dieses Boot zu setzen. Das ist wieder mein Mann. Da waren wir auf der Norderney 2015, 2016 im Jahresübergang. Und das war die Zeit, wo ich dieses Gebet gebetet habe. Und ich erinnere mich an diesen Moment. Ich erinnere mich, wie ich mich gefühlt habe damals. Und was für eine Ungewissheit irgendwie auch in mir war. Und ich habe was aufgeschrieben. Ich schreibe oft hilft mir irgendwie schreiben, um zu denken. Ich weiß nicht, ob ihr gut denken könnt, das hört sich bescheuert an, aber ich kann keine stringenten Gedanken fassen. Ich bin total schnell abgelenkt, wenn ich es mir nicht aufschreibe. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich euch vorlese. Von Müdigkeit zu neuem Leben. Warst du schon mal müde? So richtig müde. Von den niemals enden wollenden Anforderungen, die das Leben, der Job, andere Menschen an dich stellen. Vom Versuchen hinfallen und wieder aufstehen. Vom Versuch, deinen Weg zu finden. Wenn das Leben der Fülle, von dem wir in der Bibel lesen und in der Kirche hören, so weit weg erscheint. Ende 2015 war ich richtig müde. Ich hatte meine Freude verloren, war ständig gesundheitlich angeschlagen. Und ich konnte mein Herz nicht mehr schlagen hören. Es war eine Wolke von trüber Hoffnungslosigkeit und Langeweile, trotz all dem Trubel um mich. Und ich wusste, dass ich etwas ändern musste. Doch ich wusste nicht was. Gott, bitte tu irgendwas. Ich brauche neuen Wind in meinen Segeln, war mein Gebet für das vor mir liegende Jahr 2016. Und der Platz hier reicht nicht aus, um zu erzählen, was für einen heftigen Wind Gott daraufhin in unser Leben brachte. Er führte uns allerdings nicht direkt an Orte der Freude und Hoffnung. Nein, es ging erstmal in einer wilden Fahrt auf und vor allen Dingen ab. Und nachdem ich in das bisher tiefste Loch von Lebensmüdigkeit gefallen war, an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr aufstehen und einfach nur aufgeben wollte, wurde mir wieder klar, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass sein Plan für mich feststand. Egal, ob der Wind gerade stillstand und ich nicht vorankam oder ob der Sturm gerade um mich wütete und ich Angst hatte, unterzugehen. Gott saß auf dem Thron und ich gab mich seinem Wind hin. Ja, Halleluja, das klappt ja schon mal ganz gut hier mit mir. Ich habe auch ein Taschentuch für alle Fälle dabei. Punkt Nummer 1, Freunde, ist Tschüss, Bequemlichkeit. Hallo Abenteuer. Wenn wir uns in dieses Schiff, ja, in dieses Boot setzen wollen, wenn wir wollen, dass neuer Wind kommt, wenn wir wollen, dass dieses Leben, was irgendwie, wir wissen, das ist in uns, aber wir sehen nicht, dass es Wirklichkeit wird, dann gibt es etwas, es gibt ein paar Dinge, die wir rauswerfen müssen und es gibt ein paar Dinge, die wir einpacken müssen, okay? Oder Dinge, die wir an unserem Boot machen müssen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung von den Schiffen. Ich habe mir für die Vorbereitung Peter Lustig, meine Güte. Da habe ich mir das angeguckt beim Löwenzahn mit dem Segeln, weil ich dachte, dass ich wertvolle Informationen sammeln kann. Also ob ich es euch empfehlen kann. Naja, ihr werdet es mir hinterher sagen können, ob es mir geholfen hat. Auf jeden Fall, an diesem Boot müssen ein paar Sachen getan werden. Und Bequemlichkeit passt nicht rein, weil wir machen keine Tretbootfahrt. Wenn du sagst, hey, das reicht mir eine Tretbootfahrt, es reicht mir auf dem Teich ein bisschen, dann geht das. Aber ich glaube, du kannst vom Teich zum See und dann kannst du vom See auf den Ozean gehen, auf die Weite. Und die Weite, die in dem Ozean ist, das ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Also Punkt Nummer 1. Und wenn ihr mitschreibt, schreibe ich es gerne auf. Ich finde, es hilft mega, um sich das selber zu verinnerlichen. Vielleicht denkst du auch an jemanden, dem das helfen könnte. Schreib es dir auf und gib es einfach weiter. Und die Frage an dich ist, hey, willst du das? Willst du Tschüss zur Bequemlichkeit sagen? Und ich habe das gebetet zu Gott, veränder was, aber ich wollte ja, dass es dann schön wird. Und ich wollte nicht diesen Wirbelwind, der danach kam. Aber ihr sitzt jetzt hier und ich kann dir nicht sagen, dass wenn du das betest, dass nächstes Jahr alles amazing sein wird, dass nächstes Jahr alles easy sein wird oder morgen oder nächste Woche. Ich kann dir nur sagen, Gott schickt gerne Wind und Gott bleibt auch bei dir, aber es wird abenteuerlich. Und wenn ich mit Freunden rede über meine Geschichte oder über ihre, über Dinge, die sie erleben, dann sage ich oft, hey, Gott schreibt keine langweiligen Geschichten. Du musst nur mal in die Bibel aufschlagen. Klar, da gibt's auch Chroniken von Namen, aber ich würde das mal nicht als Geschichte sehen. Gott schreibt keine langweiligen Geschichten. Sind wir bereit, echt diese Bequemlichkeit aufzugeben und uns auf dieses Abenteuer einzulassen? Das ist eine Einstellungssache auch. Machst du diese Entscheidung in dir drin? Die Bibel ist voll von Heilung. Und hey, bei dem Thema Freiheit geht's auch viel um Heilung. Und vielleicht seid ihr schon mega lange Christen, ihr kennt die alle in- und auswendig. Vielleicht nicht. Ich werde euch einfach mal eine Geschichte mitnehmen. Das ist die Heilung am See Bethesda. Übrigens dieser See, der hatte so was, magisch kann man es ja nicht nennen, also auf jeden Fall alle paar Jahre hat er irgendwie sich bewegt und wenn man dann in den See kam, wurde man geheilt. Und dort lag jemand. Einer von den Menschen, die dort am See Bethesda lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war er geheilt. Vielleicht habt ihr diese Geschichte auch schon mal in dem Kontext gehört, in ein oder zwei Predigten. Aber das ist ja irgendwie wunderlich, dass Jesus, der auch Gott ist, ihn fragt, willst du gesund werden? Weil, hey, der liegt da seit 38 Jahren. Also A, langweilig, B, wer will krank sein? C, der hatte wahrscheinlich keine Familie oder Freunde um sich rum. Aber er fragt ihn das. Und die Antwort ist nicht, ja, ich warte ja nur, dass mich jemand fragt oder dass sich jemand trägt, sondern er hat irgendwie schon aufgegeben. Ach, Herr. Ach, wann sagen wir ach? Wenn wir irgendwie schon aufgegeben haben, wenn wir gar nichts mehr erwarten, wenn es zu schwierig ist, zu kompliziert. Und vielleicht ist das bei dem Bereich in deinem Leben, wo du dir was wünschst, wo du dir Wind in den Segeln wünschst, irgendwie so, dass du schon gar nicht mehr hoffen willst, dass du schon gar nicht mehr es versuchen willst. Und du nimmst diese Gründe, wieso es nicht geht. Und ja, vielleicht sind das richtige Gründe, wie bei dem Mann. Hallo, der war lahm, natürlich, wie soll er denn da reinkommen? Aber Gott ist größer als diese Gründe. Also wenn er dich fragt, hey, willst du geheilt werden? Willst du frei sein? Dann überleg dir gut, was du sagst. Weil er wird dich ernst nehmen. Aber es wird auch positive Konsequenzen geben, die vielleicht aber auch nicht immer angenehm sind. Weil hey, der wurde geheilt, was mega fest ist, was genial ist. Und gleichzeitig bedeutete das für diesen Mann, vielleicht zu seiner Frau zurückzugehen, die er seit 38 Jahren alleine gelassen hat. Diese Beziehung neu wieder aufzubauen. wenn er jetzt wieder quicklebendig war, war er wahrscheinlich auch derjenige, der zuständig war, für das Geld zu sorgen in dem Haus, also seine Familie zu versorgen. Da kamen auch Aufgaben. Und vielleicht ist der Bereich in deinem Leben auch fast ja eine angenehme Krücke, weil wenn ich mit einer Krücke rumlaufe, will keiner was von mir, bin ich für nichts verantwortlich, ich muss nicht zu den Prostituierten gehen, ich habe genug Probleme in meinem Leben. Hey, willst du die loswerden? Willst du jemand sein, den Gott gebrauchen kann? Und Gott kann es nicht erst gebrauchen, wenn wir perfekt sind, hey, und geheilt. Ich liebe die Sprüche. Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie. Und in Sprüche 27, Vers 7 steht, wer satt ist, lässt den besten Honig stehen. Aber Hungrigen schmeckt sogar bitteres süß. Als ich das erste Mal gelesen habe, oder weiß nicht, wie oft ich es gelesen habe, dachte ich so, okay, keine Ahnung. Aber in dem Kontext auch von dieser Predigt denke ich, hey, wenn wir happy sind, wenn wir bequem sind, wenn es uns reicht, dann wollen wir nichts. Gott schickt vielleicht Sachen vorbei, aber wir sind so satt und so zufrieden, dass wir uns überhaupt nicht darauf einlassen wollen. Aber wenn du hungrig bist nach Freiheit, wenn du hungrig bist nach Veränderung, wenn du hungrig bist nach Heilung, wenn du hungrig bist nach mehr, dann kommt vielleicht was, das aussieht wie eine Zitrone und du wirst denken, ich mache da jetzt Limonade draus, egal wie bitter die ist und egal wie grün die Zitrone ist, ich werde sie nehmen. Und ich wünsche mir das, dass ich Dinge nehme, wo andere Leute vielleicht sagen, ach, pff, nicht so wichtig, nicht so groß, da sieht mich ja keiner oder diese Person ist nicht so interessant, was auch immer. Und ich wünsche mir, dass ich die Person bin, die sagt, nee, Gott kann was damit machen und ich werde das feiern. Ich werde diese Person feiern, ich werde diese Situation nehmen und was daraus machen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir satt sind, werden wir sitzen bleiben. Wir wollen gar nicht in das Schiff. Aber wenn wir hungrig sind, werden wir auch das Bittere nehmen und wir werden es feiern. Und deswegen liebe ich, dass Antje, war Antje richtig? Richtig, Antje war richtig. Ich liebe, wie du das eben auch gesagt hast mit dem Worship und dieses, hey, dieses Freisein. Als ich das erste Mal in Australien war, in dem ersten Gottesdienst von Hillsong, eine der Sachen, die mich am meisten umgeworfen hat, ist, wie frei Leute dort stehen im Lobpreis. Dass es ihnen, pups, egal ist, was andere denken. Und letztendlich stehen eh alle da. Deswegen sieht man eh nicht, wer steht oder wer die Arme hebt oder was auch immer. Dieses Freisein. Lass uns frei sein im Lobpreis und durch den Lobpreis frei werden. Indem wir Gott feiern, werden wir frei werden. Punkt Nummer 2. Ready? Au revoir. Alter Schmerz. Herzlich willkommen, Heilung. Etwas, was wir rausschmeißen können. Und ich kann jetzt nicht singen. Mein Mann könnte jetzt singen. Das Lied von Mark Forster mit Au revoir. Wenn ihr singen könnt, könnt ihr gerne vorkommen und singen. Au revoir, alter Schmerz. Herzlich willkommen, Heilung. Dinge, die uns zurückhalten, davon loszulegen, ist Schiffbruch. Hey, ich habe schon Schiffbruch erlebt. Meine Ehe ist furchtbar vor die Wand gefahren. Oder ich habe das probiert, ich habe mal irgendwo eine Verantwortung übernommen in einem Bereich, aber das ging überhaupt nicht gut, das ist alles schiefgegangen, ich habe total schlechtes Feedback bekommen, ich mache das nie wieder, ich probiere das nie wieder. Die haben mich ausgelacht, die haben das gesagt, ich habe mich so gefühlt. Wir haben Dinge erlebt und irgendwie nehmen wir das vielleicht auch als Ausrede von, wieso wir nicht reingehen in diese Freiheit, die wir haben könnten. Aber Gott hat Heilung für uns und mein Taschentuch ist bereit, ich erzähle euch nochmal was. Und das ist wieder mein Mann und ich. Es war in Düsseldorf und es war letztes Jahr. Im August, Mama, war es August? Wann? August feierst du deinen Hochzeitstag? Ja, im August haben mein Mann und ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Und wir hatten 18 Monate vorher gesagt, okay, wir hören, Entschuldigung Männer, aber ihr müsst jetzt einfach jetzt zuhören. Wir haben 18 Monate vorher gesagt, wir hören jetzt auf mit der Verhütung, wir probieren es jetzt einfach mal. Am Anfang der Ehe dachten wir, naja, so 3 Jahre ohne Kinder für uns genießen und dann mal gucken. Dann waren 3 Jahre vorbei, dachte ich, meine Güte, die 3 Jahre waren total kurz, ich brauche jetzt vielleicht doch noch keine Kinder. Aber dann nach fast 6 Jahren haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal. Und es klappte jetzt nicht, es war jetzt nicht so schlimm, wir haben es jetzt nicht so drauf angelegt, aber irgendwann denkt man sich schon, okay, keine Ahnung, ist alles okay. Frauenarzt sagt, alles okay, probieren wir weiter. Und dann, ohne es drauf angelegt zu haben, im August, der Schwangerschaftstest, wir waren schwanger und wir sind ausgeflippt. Wir waren natürlich die Leute, die sich so gefreut haben, dass sie es gleich, wir haben sofort meine Eltern angerufen, die gerade in Hamburg waren und ihren Hochzeitstag gefeiert haben, ihren 30. Und haben das den engsten Leuten gesagt und haben uns mega gefreut. Und bei dem Fotoshoot waren wir auch noch schwanger. Ja, ihr wisst es jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht. Waren wir schwanger, wir haben es aber noch nicht den Leuten gesagt, die uns fotografiert haben. Und das Foto war nicht geplant, das ist einfach so im Laufen entstanden. Aber es, wir haben es 10 Wochen später, haben wir, es waren Zwillinge, haben wir die Kinder verloren. Und dieses Bild, wenn ich das sehe, dann denke ich daran, an die Freude, die wir hatten. Aber auch an einfach diesen Schock. Wir hatten uns irgendwie so jetzt drauf eingestellt. Also du lädst dir gleich das App runter, du siehst jede Woche, was sich verändert, du überlegst Namen, wir haben uns noch keine Sachen eingekauft, aber irgendwie freust du dich schon, es ist Teil deines Lebens. Und dann war ich beim Arzt und die Ärztin guckte nur irgendwie komisch und irgendwas stimmte nicht, irgendwas war nicht in Ordnung und meinte, ja, kommen Sie in der Woche nochmal wieder. Eine Woche später hat sie mir auch nicht sagen können, noch eine Woche später, ja, da lebt leider nichts mehr. Und ich dachte, dass es okay für mich sein würde, weil ich jetzt nicht so mega es drauf angelegt hatte, sofort schwanger zu werden und mich jetzt nicht so sehr nach Kindern gesehnt habe, aber irgendwie hatte da neues Leben angefangen und es hatte nicht sein sollen. Es ist nicht weitergegangen und das Schlimmste für mich war tatsächlich dann die Operation. Es musste dann ausgeschabt werden. Ich finde das Wort an sich schon total furchtbar. Und wenn einer von euch das erlebt hat, es tut mir mega leid, dass du da durchgehen musstest. Ich war in dem Raum vor meiner OP, wo andere Frauen aufwachen. Und eine Frau wachte auf und war noch ganz benebelt von der Vollnarkose und sagte zu dieser Aufwachkrankenschwester, ist alles weg? Ist alles weg? Und als die Frau das bejahte, ist sie ihr weinend vor Freude um den Hals gefallen. Und ich dachte nur, das ist irgendwie alles so falsch. Das sollte nicht so sein, das ist alles so falsch. Und ich bin weinend eingeschlafen bei der Vollnarkose. Und als ich aufgewacht bin und alles weg war und Schmerzen hatte, dachte ich nur, das will ich nie wieder machen müssen. Ich will nie wieder da durchgehen müssen und das erleben müssen. Und eine Sache, die ich oft mir sage und anderen Leuten ist, hey, Angst ist ein Arsch. Und basier deine Entscheidung nicht auf Angst. Aber in dem Moment, und ich wusste das, ich will nicht wegen Angst was machen oder was nicht machen. Aber es hat wehgetan. Und ich hatte Angst, da nochmal durchgehen zu müssen. Und ich wusste nicht, ob ich das kann. Und ich habe als Teenager immer gesagt, ich adoptiere mal, weil ich Angst hatte vor einer Geburt. Also, weil ihr erzählt ja immer so Horrorgeschichten. Ihr erzählt uns immer so Horrorgeschichten. Ich dachte, ich will das nicht, adoptiere nur. Und dann dachte ich, ich gehe zurück zu meinem Plan, ich adoptiere nur. Aber irgendwie willst du ja auch ein Kind, was aussieht wie du und wie dein Mann. Und irgendwie ist es cool. Und dann diese ganzen schönen Fotos von schwangeren Bäuchen. Nicht, dass man deswegen schwanger wird, um Fotos zu machen, aber keine Ahnung, was halt so Sinnloses im Kopf einer Frau vor sich geht. Wir üben ja auch schon die Unterschrift mit dem Namen des Mannes, bevor wir den gedatet haben. Gebt's zu, wir tun es. Nun, wir haben 2 Monate gewartet und dann haben wir wieder angefangen zu versuchen. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, dass wir schwanger sind, weil sind wir nicht. Aber es hat eine Weile, nicht zu lange, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich sagen konnte, nein, ich werde nicht der Angst erlauben, mir zu nehmen, was meins ist. Und ich glaube, dass wir schwanger werden, keine Ahnung, ob das richtig ist, jemand nickt, das stimmt bestimmt. Und ich werde der Angst nicht erlauben, dass ich es nie wieder probiere, nur weil es schief gehen könnte. Und eine Freundin hat mich letztens besucht, die 2 gesunde Kinder hat, aber auch 3 richtig krasse Fehlgeburten hatte. Und sie hat es überstanden, sie ist eine super starke Frau, sie hat wunderschöne Kinder. Und eine Frau wie diese ermutigt mich, nicht aufzugeben und der Angst den Krieg anzusagen. Und ich sag dir, sag der Angst in deinem Leben den Krieg an. Lass der Angst nicht dir nehmen, was Gott für dich vorbereitet hat. Die Länder, die du erkunden wirst, bildlich gesprochen oder wirklich, ich weiß es nicht. Etwas, was uns in dieser Zeit mega getragen hat, ist unser Glaube. Ich war so erstaunt, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass Hoffnung ein Anker ist. In Hebräer 6, Vers 19 steht, diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Und das, wenn man ein paar Sachen von der Bibel und vom Heiligtum und Tempel weiß, das ist das Nächste, wie du an Gott dran sein kannst. Das ist dieser Anker, der in Gott verankert ist. Und unser Glaube war nicht oberflächlich. Und das habe ich gesehen, dass als uns was genommen wurde, was uns mega lieb war, dass der Anker gehalten hat. Ich habe nicht an Gott gezweifelt und der Glaube hat mich getragen. Gott hat mich getröstet. Weil es waren, ehrlich gesagt, es waren nicht so viele Menschen um uns herum. Klar, es wussten auch nicht alle. Wir haben es aber dann schon geteilt. Und viele wissen nicht, wie sie umgehen sollen mit dem Schmerz. Wenn sie dich sehen, sie wissen nicht, was sie sagen sollen, wenn deine Ehe in Bruch gegangen ist oder wenn du ein Kind verloren hast oder was auch immer du hast. Oft wissen Menschen nicht, wie sie mit Schmerz umgehen können. Aber Gott ist da und Gott will da sein und Gott ist dein Anker. Hoffnung ist der Anker, den wir mitnehmen müssen und ihm erlauben, uns zu begegnen. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt vielleicht viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Und das meine ich mit Gott schreibt keine langweiligen Geschichten. Ich weiß nicht, ob dir Leid erspart bleiben wird auf der Reise, wenn du dein Segel setzt. Aber ich kann dir sagen, dass Gott dir nahe sein wird, egal was passiert. Und dass er dich heilen möchte, wenn du Schmerz mit dir trägst. Und ich glaube, dass uns das manchmal zurückhält, wirklich nach vorne zu gehen. Oder wir denken, ich habe ja gar nichts, mein Schiff ist auch in Ordnung, guck mal, die Seite ist frisch lackiert, habe aber ein riesiges Leck. Heißt es so, ne? Heißt es Leck? Super, ich bin ganz stolz auf mein Vokabular. Naja, wir gehen los mit diesem Leck und wir werden aber relativ schnell sinken, weil es nicht klappt. Und das war eine Sache, die ich auch lernen musste, einfach auf dieser Reise, dass wir ehrlich sein müssen mit uns. Und du bist eine super starke Frau, Mama. Und ich habe von dir gelernt, dass Frauen stark sein können, dass Frauen Wege öffnen können. Manchmal müssen wir rütteln. Und wir lieben Männer und wir ehren Männer, aber wir haben was zu bringen. Und wir können die Schultern zurücktun und wir können echt was verändern in der Welt. Und ich hatte diese Einstellung, ich bin eine starke Frau und ich wollte es mir selber nicht eingestehen, dass ich dieses Ende 2015, dass ich innerlich einfach schwach war. Dass ich verletzt war, dass ich wütend war, dass ich bitter war, dass ich Angst hatte. Ich wollte es mir nicht eingestehen. Und in Matthäus 5, Vers 4, das ist eine Bibelstelle, die ich in dieser Zeit gelesen habe, in einem Buch, wo sie erklärt wurde, und sie hat so zu mir gesprochen. Da stand, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Hey, wenn wir nicht zugeben, dass wir trauern, wenn wir nicht zugeben, dass wir eine ganz schöne Wunde haben, wie soll Gott reinkommen und dich trösten? Wie soll Gott reinkommen und dich heilen? Wie willst du weitermachen? Du kannst es nicht verstecken, dieses Leck in deinem Boot, diesen Mangel, den du hast, dieses Trauma, was du mit dir rumträgst. Und wie ich vorhin gesagt habe, Gott kann dich trotzdem gebrauchen und Gott wird es auch, wenn du es zulässt. Aber Gott möchte dich heilen und Gott möchte dich trösten. Und es hat mich wirklich Überwindung gekostet. Und ein Moment, wo ich es wirklich begriffen habe, dass ich Hilfe brauche, da war ich wieder in Norddeich. Meine Eltern haben gesagt, hey, nimm dir doch einfach eine Woche, geh in die Ferienwohnung, mach einfach frei, komm runter, danach wird es dir besser gehen. Und ich bin da hingefahren und wir waren gerade in einfach diesem abenteuerlichen Lebensabschnitt, wo es mir nicht gut ging. Und ich habe gemerkt, nein, das hilft mir nicht. Ich brauche nicht einfach nur mal eben durchatmen. Ich brauche nicht mal eben nur ein bisschen Honig für die Seele. Ich brauche Hilfe. Und ich bin dann dem Rat einer Freundin gefolgt und habe Kontakt zu einem Psychologen aufgenommen und hatte mit dem über ein halbes Jahr einfach ein paar Sessions, einmal im Monat, wo ich einfach über das mit ihm gesprochen habe, was passiert ist und was mich verletzt hat, was mich wütend gemacht hat und wo er mir aufzeigen konnte, hey, guck mal, das und das ist passiert, deswegen fühlst du dich so und so. Und es war befreiend. Es war befreiend, ehrlich zu mir selber zu sein und es war befreiend, ehrlich zu mir selber zu sein und keine Scham zu empfinden und keine Schuldzuweisung von ihm, von hey, das hättest du aber wissen müssen. Nein, es ist passiert. Du bist gestolpert, du hast einen Fehler gemacht, das und das ist passiert und du hast keine Grenze gezogen. Okay, jetzt müssen wir damit umgehen. Und jeder von euch wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich sage, dass ich mit einem gebrochenen Bein nicht zum Arzt gehe. Aber wieso ist es so unangenehm für uns, dass man zum Psychologen geht? Lass uns dann nicht zu stolz sein, wenn wir wirklich was haben, was wir mit uns rumschleppen, vielleicht erst seit ein paar Monaten, vielleicht seit über 10 Jahren. Und gerade dieses Angebot auch, dieses Thema mit dem Missbrauch. Wenn du merkst, da ist was und irgendwie kommst du nicht drüber weg oder du glaubst, es könnte hilfreich sein, einfach nochmal mit jemandem drüber zu sprechen, hab keine Angst, dahin zu gehen. Es verurteilt dich keiner. Was wir für dich wollen, ist Freiheit, dass du diese Dinge ablegen kannst. Und manchmal heißt es einfach, mutig genug zu sein, sich zu öffnen und jemanden an die Wunde ranzulassen. Wahrscheinlich ist jedes Kind so, wenn es irgendwie eine Wunde hat, man will nicht, dass da dieses Desinfektionszeug drauf gesprüht wird oder das Pflaster, weil wenn man das Pflaster abmacht, tut's wieder weh. Aber es ist wichtig, es ist wichtig. Hey, lass uns offen sein zu trauern, damit wir da durchgehen können, dass wir nicht campen in diesem Tal der Trauer, sondern dass wir durchziehen können und dass wir weitermachen können. Also, lass uns echt die alten Schmerzen, die alten Verletzungen über Bord werfen. Und hey, ich kann dir nicht versprechen, dass du nicht nochmal fällst, dass du nicht nochmal Schiffbruch erleidest. Aber ich kann dir versprechen, dass Gott mit dir ist, dass er dich heilt und dass er dich hält. Punkt Nummer 3 ist raus mit den Lügen und her mit der Wahrheit. Und Lügen können so viel sein. Lügen können Dinge sein, die wir uns selber erzählen. Lügen können Dinge sein, die die Gesellschaft glaubt. Lügen können ja auch Ängste sein. Aber vor allen Dingen halten Lügen uns davor ab, die Dinge für das zu sehen, was sie wirklich sind. Und wir wollen Wahrheit haben. In Johannes 8:31-32 sagte Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, ist euer Leben darauf, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Cool, hey. Die Wahrheit wird euch freimachen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass die Wahrheit das kann? Und was ist die Wahrheit? Und gerade die Juden, mit denen er gesprochen hat, die haben irgendwie gezweifelt über was Jesus ihnen gesagt hat, weil sie dachten, wir sind doch schon frei, wir brauchen nichts. Das, was mit Mose und so weiter war, das reicht. Die Regeln, alles in Ordnung. Wir brauchen keine Freiheit. Aber Jesus hat mehr gebracht und es hat ihnen nicht gefallen. Sie wollten sich nicht darauf einlassen, weil die Wahrheit ist manchmal unbequem. Aber sie hilft uns. Und ich will euch 3 Punkte sagen, wie wir Wahrheit in unser Leben lassen können. Und zwar Wahrheit durch sein Wort. Und hier kommt mein nächstes GIF. Ich finde, so funktioniert die Bibel echt manchmal. Wir können die lesen. Und es gibt 2 hebräische Wörter, die ich jetzt gerade natürlich nicht weiß. Eines ist Rhema und das andere Logos. Ja, Logos und Rhema. Logos ist das geschriebene Wort Gottes. Also wenn wir die Bibel lesen, das, was dort steht, das kann zu uns sprechen. Das ist allgemein gültig. Und dann gibt es Rhema. Und Rhema ist das inspirierte Wort Gottes. Das ist, wenn wir eine Bibelstelle lesen und die spricht plötzlich perfekt zu dir in dein Leben, in deine Situation und die gibt dir die Antwort, die du gebraucht hast. Das ist das inspirierte Wort Gottes, wo der Heilige Geist eine Bibelstelle benutzt, sodass sie dir Leben spendet, dass sie dir Wahrheit spendet, dass sie dich inspiriert. Hat das schon mal jemand irgendwie erlebt, dass eine Bibelstelle mega euer Leben irgendwie gesprochen hat? Cool, einige von euch. Sein Wort, ja. Und das ist so ein Basic, als Christ irgendwie sein Wort zu lesen. Aber ich glaube, dass wir immer wieder unterschätzen, wie kraftvoll das ist. Ich war vor kurzem bei der Willow Creek, bei dem Willow Creek Leitungskongress. Willow Creek ist eine ganz große Gemeinde in Amerika, die ganz tolle Arbeit machen. Und der Gründer geht jetzt bald in Rente, ganz toller Mann, unglaubliche Dinge in der Welt getan. Und er hat das so oft betont, dass wir täglich einfach, dass wir den Tag starten sollen. Oder vielleicht bist du Nachtmensch, mach's abends, wie auch immer. 15 Minuten einfach sein Wort zu lesen und in Gottes Gegenwart zu verbringen. Das kann so einen Unterschied in deinem Leben machen, weil du Wahrheit Platz lässt, in dein Leben zu sprechen. Kennt ihr Wonder Woman? Habt ihr den Film gesehen? Wonder Woman? Wenn nein, mein absoluter Filmtipp. Ich habe euch allerdings die letzte Wonder Woman mitgebracht, nicht aus dem aktuellen Film. Die hat diese richtig coolen Dinger am Arm und wenn da was kommt, wenn die angegriffen wird, dann haut die Sachen gleich weg. In Epheser 6,11 steht, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Wenn Lügen kommen über den Teufel, über manchmal auch vielleicht sogar über eine Freundin, die was über dich sagt, das kannst du eh nicht. Aber wenn du die Wahrheit in dir drin hast, wenn du so viel deine Bibel gegessen hast, morgens und abends und mittags, wo auch immer, dann weißt du das und dann kannst du den Bibelvers rausholen aus deinem Herzen und kannst sagen, nein, ich kann das und kannst das abschmettern. Ich fände es so cool, wenn wir so flink sind. Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin mit den Bibelversen, wahrscheinlich eher nicht, aber da ist Stärke drin, die Bibel zu kennen, weil die Bibel eine Wahrheit ist über unser Leben, über Gott, über dich, über deine Persönlichkeit. Und oft wird das Wort Gottes wird als Schwert beschrieben in der Bibel. Also bei den Waffen wird es als Schwert beschrieben. Und die Wahrheit wird als Gürtel beschrieben. Leg den Gürtel der Wahrheit an. Und der Gürtel hat die Anziehsachen der Krieger zusammengehalten, dass nichts rumflatterte, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben können, dass uns auch keiner dran reißen kann und uns festhalten kann oder wir uns irgendwo drin verheddeln können. Der Gürtel hat es zusammengehalten, sodass wir sicher waren, dass wir flink waren, dass wir bereit waren für den Kampf. Und wenn wir den Gürtel anhaben, können wir auch das Schwert reinstecken. Aber wenn wir keinen Gürtel tragen, haben wir keine Möglichkeit. Und was wird uns denn, was für Lügen kommen denn? Vielleicht die Lüge, du bist schwach. Aber wenn du Epheser 6, Vers 10 kennst, kannst du sagen, nein, ich bin nicht schwach. Ich bin stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Oder wenn du dich fühlst oder wenn dir jemand sagt, Gott hat dich verlassen, nach dem, was du gemacht hast oder was auch immer, kannst du sagen, nein, Römer 8, 38, nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Weil du es kennst, bist du Wonder Woman und kannst es vorhauen. Wenn du dich schämst, wenn du Schuldgefühle hast und denkst, das, was damals passiert ist oder oh, das, was ich jetzt gerade schon wieder gesagt habe, das geht gar nicht. Und dann Römer 8, 1, für mich gibt es keine Verurteilung mehr. Sind diese Dinge in dir drin? Oder hat Scham immer noch die Möglichkeit, dich anzulügen und dir zu sagen, du bist furchtbar. Du solltest dich niemals Christ nennen. Du müsstest dich schämen dafür. Sagst du dir immer noch, dass du hässlich bist? Findest du deine Nase zu groß oder deine Haare zu dünn oder deine Haare zu grau? Ich bin wunderbar und ausgezeichnet geschaffen. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in mir. Fühlst du dich hilflos, als wenn dir alles über den Kopf zusammenbricht, als ob du in einem Sturm bist und du wirst es nicht schaffen? Dann kannst du sagen, der Heilige Geist ist mein Helfer. Gott ist mein Fels, mein Burg und mein Retter, meine Zuflucht, bei dem ich Schutz finde. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Hey Mädels, holt euch diese geilen Waffen, die ihr findet in der Bibel. Holt euch diese Wahrheiten. Und wenn ihr merkt, es gibt so ein großes Thema in eurem Leben, wie Scham oder wie was auch immer, Angst, Sorgen, sucht euch die Bibelstellen dazu raus. Man kann super online einfach thematisch Bibelstellen raussuchen und dann studiert die. Was heißen die im Kontext? Was bedeuten die Worte? Was bedeuten die in der ursprünglichen Bedeutung? Ihr wisst, was ich meine. Der zweite Punkt ist Wahrheit durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Gott, der in uns lebt, der uns nah ist, der zu uns spricht. Lassen wir den wirken. Haben wir Angst vor dem Heiligen Geist, weil wir irgendwie an so ein Gespenst denken, weil wir nicht wissen, was er ist oder was er kann oder wir fühlen uns beobachtet vielleicht vom Heiligen Geist. Hey, der Heilige Geist will dein Freund sein, der will dir nah sein, der möchte dich trösten, der möchte dich stärken, der möchte zu dir sprechen. Das, was ich vorhin mit der Bibel meinte, der möchte in der Zeit, die du mit ihm verbringst, zu dir sprechen und Dinge zu deiner Aufmerksamkeit bringen. Und ich glaube, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wenn du ihm nicht die Offenheit gibst, was in deinem Leben zu tun, wird er sich zurückhalten. Aber wenn du eng mit ihm bist, ist er wie der beste Freund, der in Liebe dich auch auf Dinge hinweist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Verbring Zeit mit ihm. Sag ihm einfach, vielleicht hast du noch nie den Heiligen Geist persönlich adressiert. Dann sag ihm einfach, hey, Heiliger Geist, ich weiß, dass du in mir lebst. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann lade ich dich jetzt ein, in meinem Leben zu leben. Wirk in mir, sprich mit mir. Weis mich auf Dinge hin, die du tun möchtest in meinem Leben. So, Wahrheit durch echte Freunde. Es ist super, Mädelsfreundinnen zu haben. Man kann Blödsinn machen. Kennt ihr den Film Grüne Tomaten? Das, ein paar von euch kennen ihn. Das sind so Omas, die haben so Chucks an und so Burlington-Socken und kiffen die nicht sogar? Ich glaube, die machen ganz unheimliche Dinge als ältere Frauen, aber die sind richtig, richtig süß. Und ich habe immer mit meiner besten Freundin gesagt, wir werden so wie die. Wir bleiben Freunde bis zum Ende. Und wir sind jetzt 26 Jahre, nein, das kann nicht sein. Ich und Mathe, wie gesagt, 25 Jahre sind wir jetzt beste Freundinnen. Also wir haben schon mal ein bisschen was hinter uns, aber wir haben auch noch einiges vor uns. Das Ding bei diesen Freundschaften ist, wir können mega Spaß haben, wir können uns austauschen über Schnäppchen, über Hobbys, über Männer, was auch immer. Wir reden nie über Männer, glaubt es bloß nicht, wir haben andere Themen. Aber erlaubst du diesen Frauen. Und vielleicht ist es deine beste Freundin, vielleicht ist es eine ältere Frau, der du vertraust, vielleicht ist es sogar jemand Jüngeres. Erlaubst du denen, dich zu schleifen? In Sprüche, wir sind wieder bei meinen lieben Sprüchen, steht, wie man Eisen durch Eisen schleift. So schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und das ist eine Tatsache, aber nur, wenn wir sie zulassen. Weil es ist leicht, hier hinzukommen, am Anfang Smalltalk zu haben beim Essen, dann hier zu sitzen und dann zu sagen, ach, es war so schön, und dann gehen wir, aber wir sprechen nicht über die Dinge, die Gott hochgeholt hat. Der Heilige Geist, wie der gerade in deinem Herzen tut. Das ist so leicht, nicht darüber zu sprechen. Bist du jemand, der deine Freundinnen fragt, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Oder du hast doch letztens mal gesagt, dass dir das und das so schwerfällt. Hat sich das verändert? Nimmst du dir Zeit für diese kleinen Momente der Wahrheit und der Ehrlichkeit? Und wenn deine Freundin sagt, du, ich fand das irgendwie nicht gut, dass du das und das gemacht hast, rastest du dann aus und klatscht dir eine? Oder sagst, ich will nicht mehr deine Freundin sein? Oder sagst du, okay, das gefällt mir jetzt nicht, dass du das sagst, aber erklär doch mal, wieso? Weil wenn wir einander lieben, wenn wir wirklich einander lieben, dann lassen wir uns nicht so stehen, wie wir sind. Sondern wir kennen die Träume im Leben unserer Freundinnen und wir erinnern sie daran, wenn sie nicht so leben, dass sie in die Richtung segeln. Wenn sie plötzlich Richtung Panama segeln, sagen wir, du wolltest doch nach Afrika. Ist es eigentlich Afrika? Meine Güte, ich bin peinlich, Leute. Es tut mir leid. Panama, ich bin jetzt, gibt's überhaupt Panama oder ist es nur in, ich kenne das nur von Janosch. Halleluja, es wird immer besser mit mir. Punkt Nummer 4. Schluss mit der Angst. Los geht's mit Vertrauen. Oh, auf den Schrecken muss ich erst Wasser trinken. Okay, wir haben schon 3 Sachen. Jetzt kommt die 4. und letzte. Schluss mit der Angst. Los geht's mit Vertrauen. Weil Theorie, alles schön und gut, aber wir müssen dann ja irgendwann auch ins Boot steigen und lossegeln. Und ich bin jemand, ich traue mich eigentlich nicht, was zu machen, wenn ich das noch nie gemacht habe. Weil ich denke immer, all die Dinge, die schief gehen könnten und das, oh, nachher ist es total peinlich, wie das Beispiel. Egal. Und ich denke das irgendwie bis zum Ende und da sind viel zu viele Punkte, die mir sagen, nein, das ist keine gute Idee, das zu machen. Du solltest das nicht ausprobieren. Du solltest das nicht riskieren. Und wir sind ja auch so geschaffen. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir Sachen durchdenken und dass wir Angst empfinden, weil das ist in uns hineingelegt, damit wir Gefahren vermeiden. Wir sind ja zum Überleben geschaffen worden und nicht, dass wir über die Straße laufen, weil wir keine Angst haben und überfahren werden. Also Gott hat uns das schon gegeben, damit wir weise Entscheidungen treffen können. Aber ihr würdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass wir doch durch Angst oft irgendwie schlechte Entscheidungen treffen oder Dinge halt nicht machen, weil wir es uns nicht zutrauen, weil wir uns zu viele Sorgen machen. Und manchmal sind das schon so kleine Sachen wie, ich traue mich nicht im Bikini ans Strandbad zu gehen oder für euch ans Meer, weil da sieht man ja meine, wie heißt das nochmal, Zellulite. Freunde, es muss die Uhrzeit sein. Da sieht man meine Zellulite oder da sieht man meinen Bauch, da sieht man meine dicken Beine und ich habe Angst, dass jemand über mich lacht oder ich fühle mich einfach doof und ich mache das nicht. Aber vielleicht ist es auch so was Großes, wie deinen Job zu kündigen, weil du dir eigentlich wünschst, das und das zu tun, dich dort zu bewerben oder selbstständig zu machen, aber du machst es nie, weil du Angst hast. Oder du hast Angst, diese eine Freundin, von der du weißt, eigentlich ist diese Freundschaft wirklich ungesund. Wir tun uns nicht gut. Wir sind nur am Lästern und es ändert sich nichts. Und du hast Angst, aber diese eine Freundin zu konfrontieren, weil du Angst hast, sie zu verlieren. Angst hält uns vor so vielen Dingen zurück. Ich habe was mega Cooles gelesen von Sarah Young. Und sie schrieb, dass Sorgen so funktionieren, dass wir sehen in der Ferne, sehen wir dieses Problem. Und das ist vielleicht morgen, nächstes Jahr, keine Ahnung, aber wir denken die ganze Zeit immer wieder nach und die Welle schwappt und schwappt und schwappt und schwappt. Und Gott hat dieses Problem zwar vielleicht zugelassen, dass es kommt, aber er hatte nicht vor, dass du dir 100-mal darüber Sorgen machst. Er hatte nicht vor, dass du 100-mal das erlebst, sondern hey, diese Welle, da hinten ist sie vielleicht riesig. Aber an dem Zeitpunkt, wo sie bei dir rangekommen ist, wird sie schon viel kleiner sein. Wieso machst du dir so Sorgen? Ich war vorhin, als ich von Hamburg hierher gefahren bin, musste ich einmal umsteigen in Bremen und da konnte ich keinen Platz reservieren. Da waren einige Frauen und da standen neben mir zwei ältere Frauen und die fingen dann an, boah, das ist ja aber voll hier und das wird ja bestimmt, im Zug wird es bestimmt keinen Platz mehr geben. Und ich dachte schon so, nein, ich brauche mal einen Sitzplatz, weil ich muss noch mal in die Predigt gucken mit dem Laptop, ich kann doch jetzt nicht stehen. Und machte mir dann Sorgen, es ist nichts Großes, hey, aber so funktioniert doch unser Hirn. Dann stellen wir uns das vor und in uns, keine Ahnung, was das ist, wird ausgeschüttet und wir fühlen uns nicht gut. Es macht auf jeden Fall keinen Spaß, sich Sorgen zu machen. Und ich hätte da jetzt eine Viertelstunde stehen können und mir Sorgen machen können und habe dann gedacht, nein. A, ich werde einen Sitzplatz haben und es wird gut sein. Oder B, ich werde keinen Sitzplatz haben und dann kann ich eh nichts daran ändern und es wird okay sein und Gott wird mir helfen, dass ich entweder später Zeit habe oder dass es trotzdem passt. Weil die Sorgen ändern ja eh nichts. Wir denken, wir haben in dem Moment, oh, wir kriegen die Lösung. Nee, klar, denk drüber nach, habe ich eine Lösung, aber wenn nein, Gott ist gut. Entweder hat er mir richtig cool was organisiert und es wird sich lösen. Oder es klappt nicht so, wie ich gedacht habe, aber es wird okay sein. Ich werde damit leben können, wenn ich diesen Job nicht kriege, weil ich glaube, wenn diese Tür zugeht, hat Gott eine viel bessere Tür vorbereitet für mich. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz deinem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Das ist eine, ehrlich gesagt, meiner Lieblingsstellen in der Bibel, diese Sprüche 3. Ich finde die wunderschön, weil so oft bin ich jemand, die denkt, oh, gute Idee, wir machen das hier und so, ich weiß, wie es lang geht, hinterher. Wir sind vorletztes Silvester, meine Güte, da hatten wir eine Party bei uns und ich habe die Party auf einen Berg geleitet, wo wir das Feuerwerk hätten sehen sollen und bin leider in der Dunkelheit falsch abgebogen und alle sind mir hinterher und wir haben nichts gesehen um Mitternacht. Es war fantastisch. Wir wissen es nicht immer besser. Eine Sache, die uns auch abhalten kann, ist nicht da Angst, sondern Stolz. Wir wollen Gott nicht vertrauen. Weil was, wenn es doch nicht passiert? Was, wenn ich es besser weiß? Na okay, das geht nicht. Aber irgendwie die Zügel abgeben, es ist echt ein großer Schritt. Und ich glaube, dass wir nie fertig sind. So in der Schule des Gottvertrauens gibt es keinen Abschluss, aber es gibt Zeugnisse. Ich glaube, wir sind nie fertig damit, Gott zu vertrauen. Weil wir gehen von Level zu Level zu Level. Vielleicht traue ich mich jetzt schon, ihm mit meinen Finanzen zu vertrauen. Aber vertraue ich ihm mit meinem Kinderwunsch? Lass uns nicht aufhören, Gott immer wieder zu vertrauen, unser Vertrauen zu schenken und auch ihm uns zeigen zu lassen, wenn wir mal wieder selber das Steuer übernommen haben. Weil er ist der Kapitän. Und hey, das heißt nicht, ich lehne mich zurück und whatever, es passiert, was passieren muss. Nein, sei aktiv. Sei mutig, hiss deine Segel, tu, was auch immer man tun muss, um zu segeln. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du alles tun musst, aber tu es. Wenn du weißt, was es heißt, Hilfe zu nehmen, dann nimm dir Hilfe. Wenn es heißt, Lügen über Bord zu werfen, dann nimm dir Dinge zur Hand, die dir helfen, Wahrheit in dein Leben zu bringen. Wenn es heißt, zu vertrauen, dann nimm dir die Bibelstellen, wo drin steht, dass du Gott vertrauen kannst. Und erinnere dich an die Dinge, wo Gott gut war, wo Gott bereits Dinge in deinem Leben getan hat. Erinnere dich daran, was er bereits für dich getan hat und feier Gott da drin, auch wenn du Angst hast. Und Mut heißt nicht, dass du keine Angst hast, sondern dass du es trotzdem tust. Also, sind wir ready für seinen Wind? Weil ich sag dir, es kann echt abenteuerlich werden. Es wird nicht happy-clappy. Bestimmt gibt es auch Momente, auf jeden Fall gibt es Momente, wo wir Spaß haben, wo es einfach wunderschön ist. Aber wenn wir alles wollen, was Gott für uns vorbereitet hat, wird es manchmal rütteln und da werden Stürme kommen. Weil Gott will dir zeigen, welche Ängste noch in deinem Leben sind, welche Lügen noch in deinem Leben sind, die du über Bord werfen musst. Weil wir fahren nicht erst los, wenn alles soweit ist, so wie ich, die immer denke, ich muss alles wissen, bevor ich loslege. Nein, wir fangen an und wir werden auf dem Weg herausfinden. Wenn uns etwas fehlt, ist Gott groß genug, uns eine Möwe zu schicken mit dem, was wir brauchen. In der Bibel sind die unglaublichsten Geschichten davon, wie Gott versorgt hat. Raben, die Brot gebracht haben. Es macht keinen Sinn für uns, weil wir denken, nee, hier ist ja Wüste, hier kann nichts kommen. Hallo, Gott hat fliegendes Flugpersonal. Er hat Wege, um dir das zu bringen, was du brauchst. Du siehst vielleicht keinen Mann für dich. Gott kennt jeden einzelnen Mann in- und auswendig auf der Welt. Du glaubst nicht, dass du diesen Job kriegst. Hallo, es ist nur eine Stelle, die Gott organisieren muss. Der könnte 100.000 Stellen in einem Moment organisieren. Okay, vielleicht passiert es nicht jetzt. Aber vielleicht wird auf dem Weg noch etwas sein, was du brauchst. Ein Werkzeug, was du brauchst. Den Schlüssel, den er dir in die Hand geben wird. Den Anker, den du hast, den du brauchen wirst, wenn du in das Kapitel gehst. Weil vielleicht wartet ein Sturm. Aber vielleicht hast du vorher gelernt, Stürme zu meistern. Und das Worship-Team kann gerne schon mal nach vorne kommen. Nochmal Sprüche, weil sie so schön sind. Wahrheit und Weisheit. Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Gib sie nie wieder her. All die Stürme in deinem Leben, all die schmerzhaften Dinge, all die nervigen Dinge, lass nicht zu, dass die umsonst waren. Weil die haben dich was gekostet, die haben dich Nerven gekostet, die haben dich vielleicht gekostet, dass du eine Woche lang deine Haare nicht gewaschen hast, wenn du so bist wie ich. Die haben dich was gekostet, dass du nicht aufgegeben hast. Dass du wieder aufgestanden bist, auch wenn du müde warst, auch wenn du schwach warst, auch wenn du keine Lust mehr hattest, auch wenn keiner mehr da war. Die haben dich was gekostet und lass nicht zu, dass es umsonst war. Sondern nimm das mit in deine Toolbox, auf dein Schiff, auf dein Boot und vertrau darauf, dass Gott was vorbereitet hat für dich. Vertrau darauf, dass es wirklich unglaublich Großartiges auf dich wartet. Und egal wie alt du bist, Gott ist nicht fertig mit dir. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist, dann hat Gott noch was mit dir vor. Und ich wünsche mir für dich, dass du das erlebst. Dass du die Fülle des Lebens erlebst, die Gott für dich vorbereitet hat. Dass Wahrheit dich frei macht von alten Dingen, von Lügen, von schmerzhaften Dingen. Dass so wie Wonder Woman deine Wahrheit einsetzen kannst. Und die können wir nur einsetzen, wenn auch was kommt. Sonst haben wir die ja nur als Schmuck. Schmuck ist auch gut, aber wenn wir damit kämpfen können, umso besser. Okay? Ich wünsche mir für dich, dass du in Freiheit trittst. Und wir werden jetzt eine Zeit von Worship haben, von Anbetung. Und wenn der Heilige Geist was angesprochen hat in deinem Leben, wo du merkst, okay, da ist irgendwie noch was, das muss ich angehen. Das muss ich über Bord werfen. Oder das brauche ich, aber ich habe bisher Angst gehabt, das anzunehmen. Oder ich war mir nicht sicher, dass es mir überhaupt zusteht. Und vielleicht bist du auch hier und hast eigentlich noch nie ein richtig Ja gesagt zu Gott. Oder du hast mal Ja gesagt und hast dann aber lieber wieder den Kapitän gewechselt, weil es war dir irgendwie zu nicht geheuer mit ihm. Dann hast du gleich die Möglichkeit, einfach zum Team zu kommen, auf beiden Seiten einfach Leute, die Gebet anbieten. Und du kannst sie ansprechen, du kannst mit denen beten, du kannst Jesus nochmal neu zum Kapitän deines Herzens machen, wenn es für dich heute dran ist. Du kannst aber auch an deinem Platz einfach mit Gott sprechen. Wie du möchtest, lehn dich rein, einfach sei offen jetzt im Worship, dass Gott wirken kann. Danke euch.